herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Auch von uns, wie immer, ein herzliches Willkommen.
Ohne Netz und doppelten Funktionsmodus ist unser Thema heute.
Ja.
Denn euch ist was aufgefallen an euch.
Uns fällt seit längerem etwas auf an uns, nämlich dass unser Funktionsmodus natürlich unser treuer Begleiter ist, weiterhin, aber er oft eben nicht da ist und nicht nur das, sondern dass wir zunehmend merken, was eigentlich ist, wenn der Funktionsmodus nicht mehr da ist.
Ja. Ja, ich finde, ihr könnt auch gleich mal einsteigen mit, was ist denn da, wenn keine Funktion da ist, wenn kein Funktionsmodus da ist. Ich glaube, viele stellen sich dann vor, dass das absolute Chaos losbricht oder die absolute dissoziative Nebelwolke. Wie ist da eure Erfahrung? Was ist da, wenn der Funktionsmodus nicht so an ist?
Es wäre jetzt ziemlich cool, wenn wir sagen würden, dann ist es richtig gut. Das stimmt natürlich aber leider nicht. Wir haben auch dissoziative Nebelwolken, sogar richtig viele, und wir bemerken sie. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ich glaube, wir haben vorher genauso viel dissoziiert, aber es ist uns nicht so stark aufgefallen.
Ja, ist es dann noch eine dissoziative Nebelwolke, wenn ihr es mitbekommt?
Ja, ich finde es schon. Also ich finde es nochmal ein Unterschied, ob du nicht dissoziierst oder ob du merkst, dass du gerade mehr oder weniger dissoziiert bist.
Mhm. Also ist es eher ein anderer Grad von Dissoziation?
Ja.
Vielleicht eine andere Tiefe oder eine andere Schwere oder eine andere Nähe?
Vielleicht ist es so, dass eben, dass es eingrenzbarer ist. Also wir bemerken es halt an unserer Wahrnehmung, an unserem Körperempfinden, auch an unserer Fähigkeit, im Außen im Kontakt zu sein und bei uns auch ganz stark an dem, wie triggerbar sind wir durch Sachen. Und ich glaube, früher haben wir das nicht bemerkt. Im Funktionsmodus haben wir immer einfach weitergemacht. Und den gibt es auch heute noch. Und wir können auch heute, ne, wir machen auch oft genug immer noch einfach weiter. Aber es gibt halt eben viel, viel längere Abschnitte oder viele Momente, wo das nicht so ist. Ich merke das zum Beispiel, deswegen denke ich schon, dass wir immer noch dissoziieren, dass ich in der Bahn stehe, es bemerke, wie schwer ich das gerade finde, den Aufbau der Bahn von innen zu verstehen und die Geräusche, die ich höre, mit dem, was ich sehe, in Übereinklang zu bringen, also zusammenzufügen, ne, zu sagen, okay, es ist gerade mega laut und das liegt vielleicht daran, dass hier ungefähr 23 Menschen um mich rumstehen. Und wir uns auch sehr konzentrieren müssen, wo wir eigentlich gerade hinfahren. Also, und ich dann oft noch bemerke, dass ich meinen Körper nicht mitbekomme. Also wir üben gerade viel, dass wir beim Einsteigen zum Beispiel erstens gucken, gibt es irgendwo einen freien Sitzplatz, der dann auch noch, also wir haben einfach auch einen Angsthund, der nicht gerne Bahn fährt, der am liebsten unterm Sitz sitzt für das Bahnfahren. Das heißt, wir müssen halt beim Einsteigen einfach gucken, wo können wir mit ihr hin. Und manchmal aber merken, wir können diesen Tunnel und dann sitzen wir da und es ist anstrengend. Also einfach nur zu diesem freien Platz zu kommen, war dann anstrengend.
Und ihr merkt die Anstrengung.
Wir merken die Anstrengung und wir merken aber eben auch das, was uns anstrengt. Und das ist für uns relativ neu und das beobachten wir gerade ganz viel. Was ist das denn, was wir bemerken? Die Frage hätten wir uns früher selten stellen können und wir haben sie eigentlich auch nie wirklich beantworten können, weil wir es hätten nicht sagen können. Selbst wenn wir gesagt hätten, das ist jetzt anstrengend, weil wir das kognitiv wissen oder weil uns jemand anders spiegelt, das, was du da gerade machst, das muss doch total anstrengend sein, hätten wir damit nicht viel verbunden. So, weil unser Funktionsmodus hat gesagt, ja, wieso? Ich will von A nach B, ich muss das und das mitnehmen, also steige ich ein, mach das und steige auf der anderen Seite wieder aus. Punkt. Das hat uns viel möglich gemacht und gleichzeitig, ja, sind wir halt über alles drüber weggegangen, was vielleicht dem entgegengestanden hätte, gerade irgendwie eine Stunde lang mit der Bahn durch die Gegend zu fahren.
Das heißt, da entsteht eine assoziative Brücke zwischen eurem Erleben und eurem Umfeld.
Ja.
Ihr merkt gerade den Einfluss eures Umfelds auf euch.
Ja.
Als belastend oder als irritierend oder wie auch immer.
Ja.
Und vorher war da gar nichts.
Vorher war da gar nichts und wir merken auch, dass wir darauf reagieren. Manchmal halt eben immer noch mit Dissoziation, Manchmal aber auch mit anderen. Also wir kennen auch Gefühle von Überforderung, Müdigkeit, Angst, Traurigkeit eher selten. Auch manchmal eine Klarheit einfach, also ein Reaktionsvermögen, also dass wir auf etwas direkt reagieren können. Also so, und das ist alles erstmal neu.
Ich finde es interessant, weil wir machen ja schon relativ lange Podcasts, ne? Miteinander. Und ich kann mich erinnern, dass das immer so ein bisschen Thema war, was die Umstände mit euch machen. Wie habt ihr das vorher gemacht? Also zumindest, wenn wir miteinander Kontakt hatten, ist mir diese assoziative Brücke nicht so als fehlend aufgefallen. Ich kenne das aber auch, dass man im Nachhinein dann einfach viel drüber nachdenkt oder wenn dann die Situation vorbei ist, dass man dann so im Nachhinein ganz viel prozessiert und es dann merkt. War das bei euch auch so? Oder wie konntet ihr vorher merken, dass ihr da nichts merkt? Wisst ihr, wie ich meine? Was waren da so eure Strategien?
Ich glaube, oder ich weiß, dass wir viel einfach drüber weggegangen sind, über das, was fehlt. Also wir haben teilweise sogar bemerkt, dass wir Dinge nicht wahrnehmen. Und andererseits glaube ich, wir haben es oft genug eben nicht mal bemerkt. Wir hätten auch dieses Thematisieren von Funktionsmodus, das war immer wieder da. Und gleichzeitig fangen wir jetzt an zu verstehen, was es eigentlich meint. Das ist auch einfach so, wir hatten auch im Kopf, dass wenn wir etwas anders machen würden, dass dann die Katastrophe kommt. Da waren, also, ne, das hat uns auch immer angetrieben. Nee, wir bleiben jetzt hier nicht mit einer Panikattacke auf einem Bahnsteig stehen. Wir steigen jetzt in diese S-Bahn, weil wir können das, wir machen das immer so. Und wenn wir jetzt auf diesem Bahnsteig stehen bleiben, dann ist quasi over. Und deswegen, schon allein deswegen, fahren wir jetzt trotzdem weiter, obwohl wir gerade kaum noch Luft bekommen. Oder auch einfach unsere Tagesabläufe, von denen wir wissen, die waren immer sehr vollgepackt. Dinge, die wir einerseits machen wollten, andererseits oft auch Dinge, wo wir dachten, die müssen wir so machen oder die braucht es, dass wir sie tun, damit anderes möglich ist. Also wir müssen mit der Bahn fahren, weil wir wollen danach zum Sport oder Freunde treffen oder was auch immer. Oder arbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob es einen bewussten, aktiven Skill gab, zu sagen, wir halten unseren Funktionsmodus am Laufen. Oder ob es nicht eher einen relativ komplexen, aber am andererseits sehr simplen Antrieb gab, das gar nicht zu hinterfragen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber schon mal länger unterhalten haben, aber wir haben in den ersten Jahren unserer therapeutischen Arbeit einerseits eine Ausbildung damals abgeschlossen und haben dann aber vor allen Dingen ein Studium angefangen. Das war uns sehr wichtig. Das war das erste, wo wir wirklich aktiv bewusst uns für einen Schritt in unserem Lebensweg entschieden haben und nicht aus irgendwelchen äußeren Gegebenheiten heraus einfach Dinge passiert sind. Und wir haben angefangen zu studieren, da waren wir schon am Beginn der Traumabearbeitung, hatten unser OEG gestellt, hatten uns räumlich nochmal sehr verändert, waren mit Freunden in eine WG und in ein sicheres Wohnumfeld gezogen. Und die ersten 2 Jahre Studium ging auch gut. Und dann konnten wir eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen einfach nicht mehr mit der Bahn fahren, die Wohnung nicht mehr verlassen. Wir wohnen an so einem kleinen Platz, wo man quasi einmal quer rüber muss, wenn man zu den öffentlichen Verkehrsmitteln möchte. Und das ging nicht mehr. Und es ging dann relativ schnell, dass wir unser Zimmer nicht mehr verlassen konnten, dass wir aus dem Bett nicht mehr aufstehen konnten und dass wir irgendwann an einem Punkt waren, wir konnten einfach nur noch liegen, auf dem Boden, flach. Es ging nichts mehr. Und dieser Zustand hat tatsächlich fast ein Jahr gebraucht, bis wir wieder in der Lage waren, okay, die Wohnung zu verlassen, ohne Begleitung uns draußen zu bewegen. Und ich glaube, das ist immer unser Worst-Case-Szenario geblieben. Und für uns war dieser Funktionsmodus so sehr der Beweis dafür, dass uns das nicht nochmal passieren kann. Und wir kannten das ja auch schon. Also, ne, da kommt ja auch dazu, dass wir auch schon immer diesen Funktionsmodus kannten. Aber wir hatten halt einfach wir wussten, was nicht eintreten darf. Und deswegen machen wir einfach weiter. Und das halte ich nicht für einen für ein Skill und es sollte auch kein Skill sein, aber es hat uns halt die ganze Zeit angetrieben. Also wir hatten das noch mindestens zweimal, dass wir wirklich aus unserer Alltagsgestaltung auf eine Art rausgerissen wurden, weil wir uns eben nicht mehr frei bewegen konnten. Aber nicht nochmal über so eine lange Zeit. Und dann kam der Funktionsmodus und dann kam eine, wir haben unser Studium fortgesetzt, wir haben angefangen zu arbeiten, wir hatten dann auch unsere Hündin ist eingezogen, wir waren dann wieder hochaktiv, wir haben Nebenjobs wieder gehabt. Also, ne, wir sind, das ist dann so. Und dann war das viele Jahre so. Und was uns, glaube ich, am eindrücklichsten ist, und auch da denke ich nicht, ich weiß nicht, ob das ist kein Skill. Wir haben unser Studium mit Nebenjobs finanziert, wir haben relativ viel so Putzjobs gemacht, die körperlich extrem anstrengend waren. Wir waren halt nie erschöpft, wir haben nie geschlafen. Wir waren irgendwie von 24 Stunden am Tag bestimmt 16 bis 18 Stunden irgendwie unterwegs. Alle haben immer irgendwie genickt, wenn wir gesagt haben, wir haben nicht so ein hohes Schlafbedürfnis. Wo wir heute auch denken, krass. Also, ne, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wir irgendwie manchmal um 8 auf unserem Bett sitzen und denken, okay, noch ein bisschen Serie gucken, aber ansonsten, wir können nicht mehr, wir sind müde, wir sind erschöpft. Ne? Also so, das ist so, ich glaube schon, dass man sich so Dinge zurechtlegt, die helfen, diesen Funktionsmodus durchzuhalten.
Ja, es gibt ja aber auch, also für mich klingt es nach Vermeidungsverhalten alles.
Ja.
Beziehungsweise so traumareaktives Vermeidungsverhalten, ne? Dieses immer aktiv sein und sich auch immer aktiv halten, um einen Zustand von Inaktivität und Freeze zu vermeiden. Das ist ja 101 PTBS Vermeidungsverhalten. So, und da würde ich aber nicht so weit gehen zu sagen, das ist kein Skill, weil ich glaube, dass es einer ist, aber nicht im Sinne von DBT eintrainiert Reorientierungsskill, sondern im Sinne von Fähigkeit und Fertigkeit, die in einen Körper eingeschrieben ist, um zu überleben.
Das stimmt und ich glaube aber, also wir haben das auch vor einem Jahr überhaupt noch nicht erkennen können. Wir haben das vor 2 oder 3 Jahren auch wirklich nicht verstanden. Für uns war das immer bedrohlich, wenn Menschen das auf diese Art angesprochen haben. Und im Gegenteil dazu gab es aber für uns auch viele Situationen, wo wir immer gesagt bekommen haben, ihr schafft ja so viel, ihr macht ja so viel, ihr könnt ja so viel. Mhm. Wo wir wussten, da stimmt halt auch irgendwas nicht. Aber es war für uns immer auch schwierig zu sagen, wir sind total erschöpft. Und wir können da aber irgendwie auch nicht raus. Ich glaube, ne, ja. Im Nachhinein würden wir uns wünschen, dass es mehr Situationen gegeben hätte, dass sehr langsam, also aktiv, also dass uns Menschen aktiv geholfen hätten, das zu verstehen und auch anzugucken. Aber ohne, also aber mit so einem, ich weiß gar nicht, klingt jetzt vielleicht blöd, aber jemand, der das Feingefühl gehabt hätte, uns nicht anzuhalten, aber quasi eine Weile mit uns mitzugehen und währenddessen. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Nee, vielleicht weiß ich auch gar nicht, ob es was anderes, einen anderen Weg gegeben hätte.
Also, ich sehe da 2 Stränge drin. Das eine ist, Vermeidungsverhalten lernt man. Und je länger man es lernt und je länger man es lernen muss und je länger man es verfeinern muss, weil es anders nicht geht, weil das zugrunde liegende Trauma, die zugrunde liegenden Trauma-Reaktionen und Triggerreaktionen nicht anders handelbar sind, desto besser wird man darin. Und je besser man darin wird zu vermeiden, desto weniger Chance hat man einerseits, das zu benennen, dass man vermeidet. Also das Bewusstsein darüber, was man eigentlich genau vermeidet, das kann, gerade wenn man dissoziativ begabt ist, oder sehr trainiert ist in seiner Dissoziationsfähigkeit, dann kann man den Ursprung auch schnell mal vergessen.
Mhm.
Vor allem, wenn man ihn in der ersten Phase auch überhaupt nicht zu benennen gelernt hat. Und damit wird das, was man vermeidet, so eine diffuse, dunkle Wolke, vor der man überwiegend Angst hat und die immer bedrohlicher und größer wird, je weiter man sich von ihr entfernen kann durch das Vermeidungsverhalten. Und das wirkt dann wiederum in 2 Richtungen. Zum einen kannst du es selber weder benennen, noch spüren, noch irgendwie insofern fassen, dass du Worte dafür findest, die du mit anderen teilen kannst. Und zum anderen entwickelt man aber auch so ein Verhalten, das nach außen hin nicht gerade anzeigt, dass man was hat und das dann leicht erkennbar wird. Und dann kommt noch hinzu, also das ist die eine Ebene, ne, das selber nicht benennen zu können und dann auch nicht nach außen auszustrahlen. Und das andere ist, dass um das zu verhindern, ja ein Stopp rein muss. Und wie soll das gehen? Wie soll so ein Verhalten, das man so erfolgreich eingeübt hat und zur Grundlage geworden ist von Alltagsfähigkeit, wie soll das ersetzt werden mit was anderem? Also, ne, wenn ihr letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ihr gerade mit Krebs zu tun hattet, es wäre sehr, sehr, es wäre ein außerordentlich ungünstiger Moment gewesen, auf Vermeidungsverhalten zu verzichten. Das wäre sehr ungünstig und destabilisierend gewesen. Aber jetzt, in der Phase, wo ihr jetzt seid, in der Rekonvaleszenz, in der Aufarbeitung und in der Neuaufstellung, ist es ja total klug, mal zu gucken, okay, was hat bisher geholfen und was eher nicht? Was merke ich jetzt eigentlich? Wie ist mein Zustand jetzt? Und dann die Assoziation und die assoziativen Brücken, die in der Zeit jetzt entstanden sind, dass euch die jetzt auffallen, ist ja total klar. Nur, ich könnte mir vorstellen, und deswegen habe ich nach Strategien gefragt, ich könnte mir vorstellen, dass es auch verunsichernd ist, dann zu merken, ups, das ist ein Problem und da hat mich der Funktionsmodus bisher immer gut geschützt. Das ist eine Schwierigkeit, da war ich vorher ganz gut geschützt. Oh, und das ist auch noch eine Schwierigkeit. Oh, und dann habe ich auch noch diese Kleinigkeit bei der Arbeit, die auch ganz, da war mein Funktionsmodus auch ganz hilfreich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr damit auch in eine Situation kommt, wo ihr wieder mit Angst zu tun habt. Ist es so? Oder seid ihr da einfach nicht? Es ist jetzt gerade erstmal das Wahrnehmen von, was hat sich verändert.
Also beides ist eingetreten. Einerseits ja, in unserem privaten Alltag haben wir wieder viel mehr mit Ängsten zu tun. Also wir standen neulich auch im Supermarkt und konnten nicht weiter, wo wir dachten, hallo, das ist ja nun wirklich schon richtig lange her, dass uns das letzte Mal passiert ist. Es war für uns so ein Basic-Problem, was plötzlich wieder da war. Im Arbeitskontext ist es das Gegenteil der Fall. Seitdem wir dort anders, für uns anders agieren, sind wir weniger belastet dadurch. Immer noch belastet genug. Aber wir merken, da hat es für uns wirklich was sehr schnell, was sehr Positives bewirkt. Ne, wir grenzen uns viel mehr ab, wir ziehen uns raus. Wir gehen zur Arbeit, wir machen das, was wir da tun, gerne und auch mit Engagement, aber wir verlassen die Arbeit auch und dann ist für uns die Tür zu. Also dann können wir auch wirklich abschalten davon. Und das war früher anders. Für uns war Arbeiten an sich der mega Stress und das ist irgendwie, ne, also wir nutzen in der Arbeit tatsächlich auch ein paar neue Skills. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Pomodoro-Technik? Und ich glaube, damit haben wir etwas ersetzt, was wir im Funktionsmodus nicht brauchten, weil wir brauchten ja keine Zeitbegrenzung und keine wirklichen zeitlichen Anordnung von Dingen, weil wir haben einfach immer gemacht, gemacht, gemacht. So. Die Pausen fallen uns echt schwer, aber wir merken, dass gerade die Arbeit und die Anwendung dieser Technik für uns zu so einem Übungsfeld geworden ist, zu wechseln zwischen irgendwo mit irgendwas sehr beschäftigt sein und auch da letztlich immer wieder auch in so einem Funktionieren zu sein und dem bewusst durchs Büro zu laufen und, keine Ahnung, uns was zu trinken zu holen. Oder mit dem Hund einfach 10 Minuten um den Block zu laufen oder so. Wir mögen mittlerweile diese Tage, wo Zeit ist, das so zu machen, sehr, weil wir beobachten uns dann einfach. Was passiert denn, wenn wir jetzt 25 Minuten an irgendeiner Sache wirklich sehr arbeiten und dann gehen wir mit dem Hund und dann kommen wir wieder hoch und ja, wir müssen dann neu einsteigen, aber erstens funktioniert das tatsächlich auch gut und wir hatten früher immer Angst vor solchen Wechseln, ne? Weil das für uns so anstrengend war, aus so einem Fokus auf etwas oder aus so einem Funktionsmodus letztlich irgendwie, für uns ist es so, wenn im Funktionsmodus sich Variablen ändern, dann wird das anstrengend, weil wir diesen Moment der Veränderung und die Kompensation da drin, ja trotzdem mitbekommen, nämlich als Anstrengung. Wir können kaum darüber nachdenken, was es gerade ist, aber wir wissen jetzt, wenn wir im Funktionsmodus wegfahren, das strengt uns mega an. Und wenn es nur darum geht, in die andere Stadt, in die nächste Stadt zu fahren, weil wir dort verabredet sind oder so. Oder wenn plötzlich ein Termin nicht stattfindet. Im Funktionsmodus hatten wir so viele Panikattacken, weil eine Verabredung ausgefallen ist, ein Termin sich verschoben hat, was auch immer. Und wir dachten immer, es ist der Termin selber oder die Verabredung. Aber es war nie eine Trauer oder ein Enttäuschtsein, dass die Person jetzt absagt, sondern einfach nur, es hat unser Funktionieren gestört. So, jetzt ist es so, wenn irgendwas mal ausfällt, also erstens haben wir haben für manche Sachen jetzt einen Plan B. Also wir gehen zum Beispiel mittwochs immer zum Sport und bei uns gibt es ein Kino, die haben mittwochs immer Sneak Preview. Und für uns ist ganz klar, wenn der Sport, warum auch immer, ausfällt, dann gehen wir ins Kino. Das ist super. Wir haben auch an anderen Stellen Sachen, wo wir sagen, okay, wenn was ausfällt, dann machen wir, weiß ich nicht, bei uns wird gern gemalt oder puzzeln oder lesen oder auch bestimmte Serien. Es gibt halt ein okay, wenn dann Prinzip und damit, und das ist aber unser Handeln von mit diesen Wechseln umzugehen. Es gibt nicht mehr dieses, wir müssen das jetzt einfach trotzdem machen. Wir müssen trotzdem losfahren, wir müssen trotzdem unterwegs sein, wir müssen trotzdem, ne, in diesem Funktionieren bleiben. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen von eurer Frage, glaube ich. Heute schweifen wir mal. Ich glaube, es ist einfach so, dass es sich nicht mit einem Entweder-Oder beantworten lässt. Weißt du, es ist nicht nur gut, aber es ist auch nicht nur schlimm. Wir bemerken in manchen Momenten, bemerken wir es einfach nur, stellen uns dann manchmal die Frage, ob das so dieses Normal ist. So. Und dann wieder haben wir Momente, da haben wir einfach schlimmste Panikattacken, finden die nach wie vor unaushaltbar, möchten, dass sie sofort enden und fangen dann auch an, was weiß ich, die Wohnung zu putzen. Nicht, weil das notwendig wäre, sondern weil wir funktionieren brauchen, weil wir gerade keine Alternative haben, mit der wir das gerade aushaltbar für uns machen könnten oder so. Und dann denken wir aber gerade auch oft, okay, dann ist das jetzt gerade noch so. Also wir haben zum Beispiel auch nicht den Anspruch, dass das jetzt dann alles gut ist. Oder, weißt du?
Ja, ich frage mich gerade, was eure Vorstellung von gut ist. Also, was wäre das Ziel? Was hättet ihr lieber in solchen Momenten? Also, würdet ihr dann gerne nicht die Wohnung putzen? Und was wäre euch dann lieber? Wenn ihr's, was glaubt ihr, was würdet ihr machen, wenn ihr diesen Funktionsmodus nicht brauchen würdet? In solchen Momenten?
Ausruhen. Also, wir wollen lernen, wieder mehr auszuruhen. Wir wollen lernen, wieder mal ein Buch zu lesen. Wir lesen schon sehr lange echt super selten, ne? Wir haben dann mal BookBeats entdeckt, weil wir dann, während wir putzen, Bücher hören können. Und es hat schon auch mit der Krebserkrankung immer noch zu tun, weil wir, also erstens war das für unseren Körper wirklich, wirklich richtig anstrengend und wir merken nach wie vor noch ganz viele Folgesymptome. Also wir haben immer noch mit einigen Sachen Probleme und wir wollen halt auch unser Leben auf eine Art gestalten, dem Körper die Chance zu geben, A, weiter gesund zu werden und aber auch nicht wieder krank zu werden. Ich meine, das sagt jeder, das steht halt auch überall. Ne, nach so einer Erkrankung musst du halt mehr auf dich achten. Ja, schön, im Funktionsmodus auf mich achten, das geht halt auch nicht. Wir haben schon die Idee wir wollen eigentlich nicht spät abends auf dem Sofa hängen, zu erschöpft sein, um ins Bett zu wechseln und deswegen auf Insta kleben, weil wir gerade nicht wissen, ne? Also so. Es wäre schon
Ja, das
cool.
Dopamin kickt halt total da,
Ja.
also.
Und es wäre cool, irgendwie in so einen Abend reinzugehen und also das kriegen wir an. Es gibt auch schon Abende, da geht das. Da können wir, weiß ich nicht, es gibt Abende inzwischen, da sitzen wir auch mal um 8 mit einer Stulle und einem Getränk vor dem Beamer und wissen auch, wir machen jetzt nicht mehr viel. Der Hund war draußen, es ist alles fertig, wir brauchen heute nichts mehr tun und wir ruhen aus. Aber das ist halt eher selten immer noch. Und wir wollen auch nicht unser restliches Lebensabend auf dem Sofa verbringen, darum geht es gar nicht. Sondern, weiß ich nicht, auch mal, wir finden das super schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das gut könnt. Wir haben uns jetzt ein paar Mal versucht, tagsüber einfach für eine halbe Stunde in einen Café zu setzen und was zu trinken. Und wir nehmen auch kein Buch mit und kein Handy. Wir gucken halt irgendwie in die Welt, trinken einen Kaffee und ja, das ist total schwer, finden wir. Und gleichzeitig steht man dann hinterher auf und merkt so, boah, okay, interessantes Gefühl. Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt, aber kannst du es so ein bisschen nachvollziehen?
Ich kann es total nachvollziehen. Es ist für mich noch nicht so mit, interessantes Gefühl, sondern für mich ist das immer eher, wenn ich solche Momente zulasse, dauert das vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde und Traumashit rieselt auf mich ein. Mhm. Also dann geht sofort diese Verarbeitungsanlage los und es kommen Fragmente von Erinnern halt rein. Und ja, je nachdem, wie erschöpft ich bin, je nachdem, wie erregbar ich insgesamt bin, kommen da auch dann noch Gefühle dazu oder Gedanken oder so. Und ich muss das beenden. Also dieses einfach im Moment sein, das ist ja eigentlich der Zustand, den wir Menschen hätten, wenn wir nicht irgendwie unser Leben lang mit Shit konfrontiert wären, um den wir uns kümmern müssen, und wäre unser Leben nicht ständig potenziell bedroht. Also würden wir in einer reizfreien Welt leben, dann wäre das ja möglich. Dann könnte man ja einfach unbeschäftigt, unverarbeitend irgendwo sein. Das ist aber nicht der Fall. Also ich glaube, das ist für keinen Menschen irgendwie der Fall. Und ich glaube, dass es sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, aus ihrem Machen und Tun oder aus Aktivitäten herauszutreten und einfach nur zu sein. Ich kann mich erinnern, mir fallen da gerade die Sommers ein, mit denen wir den Podcast gestartet haben. Und die hatten so eine Phase, in der sie so eine Meditationsform gemacht haben. Ich glaube, das hieß Sazen. Hm. Ich kann das nochmal recherchieren und dann auch in die Shownotes tun. Und das bestand darin, dass sie einfach gesessen haben. Mhm. In dem Moment, in dem sie waren und in dem der Raum dafür da war. Und ich kann mich erinnern, dass sie da auch sehr, dass sie sehr oft geschildert haben, wie viel da eigentlich los ist. Wie schwierig das ist, einfach zu sitzen und nichts anderes zu machen. Einfach nur zu sitzen. Und da geht es noch nicht mal darum, wahrzunehmen, was man da denkt und fühlt oder das gezielt loszulassen, sondern die Aufgabe ist, da sitzen. Und ich fand das damals schon also sehr beeindruckend, so wie sie das so geschildert haben, und wusste aber auch, für mich ist das nichts. Ich gar nicht mal nur, weil ich Angst davor habe, durchzudrehen, so, sondern eher aus so einer Angst heraus, das dann nicht wieder einfangen zu können. Und dann so gefangen zu sein in Erinnerungen oder in diesem schwierigen Zustand. Was ich aber auch kenne, ist, dass ich dem, was dann kommt, in solchen Momenten gelassener entgegentreten kann. Also ich kann es zulassen, wir haben ja jetzt ist Bubi noch da, ist auch ein alter Hund, mit dem kann ich auch nicht mehr einfach 1,5 Stunden durch den Wald stiefeln. Da muss ich auch mal eine Bank suchen und mal ein bisschen Pause machen, was trinken, also ihn was trinken lassen und einfach mal so eine Viertelstunde ausruhen, damit er nicht überfordert ist. Mhm. Und das bedeutet halt leider auch, dass ich da auch ausruhen muss oder halt automatisch ausruhe, weil wir eben nicht durch die Gegend laufen. Und ich merke, dass ich da zunehmend gelassener damit umgehen kann. Also auch nicht mehr, also ich kann akzeptieren, dass mein Gehirn einfach verarbeitet. Es ist total normal, dass mein Gehirn oder mein Körper genau solche Momente, die signalisieren ja, es ist alles in Ordnung, ich kann mich jetzt hier hinsetzen und ausruhen. Es ist ja das Logischste, dass mein Körper dann denkt, ach, okay, wir haben gerade nichts anderes zu tun, super, alles, was ich jetzt hier in Zwischenspeicher stopfen musste, weil gerade keine Zeit dafür war, da räume ich jetzt mal auf. So, ne? Das, ja. So funktioniert ja die Verarbeitung. Und so, also das ist ja Basic Trauma 101. Die Trauma-Inhalte werden aufgenommen, sie können aber nicht weiterverarbeitet werden. Sie bleiben im Zwischenspeicher und sind wie ein ungeordneter Aktenordner. Ein Schrank, wo einfach immer nur reingeworfen wurde. Und dann ist irgendwann mal Sortierzeit. Und auch in jedem Büro kann diese Sortierzeit nicht sein, wenn wer weiß, wie viel los ist. Aber wenn da eine Pause ist und nichts dagegen spricht, mal diesen Schrank aufzumachen, dann macht das Gehirn das auch. Mit diesem Wissen kann ich jetzt halt so sitzen und sagen, okay, ich signalisiere meinem Körper, meinem gesamten Organismus, dass er sicher ist und die Konsequenz daraus ist, dass er versucht zu verarbeiten. Und anstatt, dass ich in die Angst gehe, weil er verarbeitet, versuche ich mich auf das Gefühl von Sicherheit zu konzentrieren, auf dass eben keine Bedrohung ist. Ich verankere mich dann einfach sehr in der Gegenwart. Und das macht es dann wieder ein bisschen zur Arbeit. Also das Erregungsniveau steigt wieder so ein bisschen. Und das reguliert wiederum die Verarbeitungsprozesse ein bisschen runter. Und dieses Balancieren, diese Dynamik so auszutarieren, ist das, womit wir uns gerade viel beschäftigen. Mhm. So. Also auch zu merken, wir können einen Einfluss darauf haben, wie sicher wir uns gerade fühlen. Wir können einen Einfluss darauf haben, wie unsere Pause gerade gestaltet ist. Weil so eine Situation, wie ihr jetzt geschildert habt mit ich setze mich in einen Café und mache eine halbe Stunde gar nichts, da weiß ich, dass das zu viel für mich wäre. Also das ist kein Ort für mich zum Entspannen. Ich fühle mich an öffentlichen Orten nicht sicher. Ne, da kann man halt die Untätigkeit üben. Aber nicht das Sicherheitsgefühl.
Das stimmt, ich glaube für uns.
Das ist gerade das, wo wir sind. Dass wir eher die Sicherheitsgefühle stärken oder trainieren wollen als Untätigkeit.
Ich glaube, für uns geht es auch gar nicht nur um die Untätigkeit. Für uns macht das Café das halt möglich, nichts zu tun für den Moment. Ne? Also dieses überhaupt mal nichts zu tun. Und wir haben, glaube ich, mit unserem Zwischenspeicher immer noch den Deal, ist noch nicht der Moment dafür. Weil wir auch vorhin gesagt haben, dass wir halt uns gerade sehr, sehr viel triggerbarer fühlen. Wir sind ja nicht triggerbarer als vorher, aber wir kriegen es halt mehr mit und wir bekommen den Moment mit, wo irgendwo, und ganz ehrlich, wenn wir dann im Café sitzen, ja, dann sitzen wir und haben zumindest nicht angefangen, 1000 Sachen zu machen, aber das, was ihr gerade schildert, ist zum Beispiel was, das würden wir uns wünschen und ich glaube, dieses Pendeln zwischen diesen Zuständen, da kommen wir gerade erst hin. Also ich glaube auch, eigentlich ist es wie immer, ne? Es gibt nicht den Weg, es gibt nicht A, ja. B und C und dann kommt man halt irgendwo raus, sondern ich glaube, wie oft gerade in unseren Gesprächen wird halt deutlich, ne? Wir gehen sehr unterschiedliche, sehr individuelle Wege, wo auch nicht dieselben Dinge zum selben Zeitpunkt sind.
Ja, und ich glaube, wo sollen wir denn hin? Also, ne, das ist ja die nächste Frage. Machen wir das, weil es irgendwann ein Ende hat? Oder machen wir das, weil wir es jetzt machen können und vorher nicht? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube aber, ja, das mit dem, also, wir würden spontan immer sagen, weil wir das jetzt können. Das mit dem Ende, was soll denn da enden? Also, ich glaube, dafür ist für uns das auch viel zu sehr. Das sind wir ja. Wir wollen uns ja nicht beenden. Aber wir wollen Dinge für uns anders, also wir wollen was für uns verändern, das ja. Ja.
Mhm. Aber ich glaube, das ist was, womit ich mich jetzt neulich nochmal befassen musste, weil ich, bevor wir den Arbeitsplatz gewechselt haben, ich habe mich ja so sehr aufgerieben im Verlag, ne, und habe einfach so viel gearbeitet und bin einfach über so viele Grenzen gegangen und hatte ja auch noch das Podcast und den Blog und alles Mögliche und alle Projekte. Und ich habe gemerkt, dass ich mir Ruhe wünsche, aber nicht die Ruhe, die man braucht, um auch mal Individualität oder Kreativität überhaupt so wieder möglich zu machen, zu nähren, sondern ich habe mir eine traumareaktive Ruhe gewünscht. Ich habe mir ich habe gemerkt, dass ich anfange, in so eine Richtung zu denken von, ich möchte schlafen, ich möchte Ruhe, alle sollen mich in Ruhe lassen, mich soll nichts mehr berühren oder durchdringen, für immer. Und das war für mich so das letzte Ausrufezeichen und überhaupt auch so das deutlichste Signal zu merken, okay, warte, du bist hier in der Traumareaktion. Du bist in einem Moment, in dem du dir wünschst, dass du nicht mehr lebst, nicht mehr reagibel bist, weil du einfach nicht mehr kannst. Also so ein klassischer Burnout-Gedanke ist das. Ich möchte schlafen und nicht wieder aufwachen. Mhm. Und das ist irgendwie was, wo ich jetzt, weshalb ich eben genau auf die Momente schaue, in denen ich Ruhe habe, in denen ich Entspannung habe. Ich bin jetzt in einer Arbeitsstelle, die viel strukturierter ist für mich und auch viel, also es gibt viel mehr Grenzen, was meine Arbeitskraft angeht und was die Anforderungen an mich angeht. So, das funktioniert für mich besser, weil ich nicht raten muss, was soll ich tun? Ich muss nicht selbstständig reagieren, das wird mir vorgegeben. Und dadurch fühle ich mich sicherer. Und dieses grundsätzliche Sicherheitsgefühl ermöglicht mir viel schneller zu merken, wann ich über Grenzen gehe oder wann eine Grenze kommt, wann ich erschöpft bin und warum ich erschöpft bin und auch welche Maßnahmen mir helfen, um wieder zu Kraft zu kommen. Und innerhalb dessen merke ich halt, die Funktionsmodi, die ich hatte und die ich auch nach wie vor aktivieren kann, gehen einfach nicht mehr an, weil ich eben nicht mehr in diesem oberen Erregungsniveau bin, in dem es gar keine andere Wahl gibt. In dem, ne, das ist ja irgendwie immer so dieses zwanghaft aktiviert sein, das ist ja auch sich abzuzwingen, immer wieder in Stress zu kommen und in diesem Stressniveau zu bleiben. Und da komme ich gerade überhaupt nicht mehr hin. Und das merke ich sehr deutlich. So, ich bin jetzt in der Mitte und alles bewegt sich so in der Mitte. Und ich kann total deutlich merken, wenn ich in die Dissoziation, in die Untererregung gerate und wann ich ins Stressniveau gerate. Und das ist total interessant für mich. Und ehrlich gesagt spiele ich damit gerade auch ein bisschen rum. Halt, ich mache das alles nicht im Rahmen der Therapie. Und ich mache das auch nicht alles mit so einem Gedanken von, ah, ich mache da jetzt was heil, sondern es hat mehr sowas von, ah, ich probiere jetzt mal das. Mal gucken, ob mich das stresst. Mhm. Ah, ich probiere jetzt mal das. Mal gucken, ob es Dissoziation auslöst. Und ich habe irgendwie immer gedacht, ah, das sind Symptome, das darfst du doch nicht jetzt absichtlich auslösen. Aber jetzt gerade in so wie mein Alltag ist, so wie mein Leben ist, kann ich mir das leisten und kann ich das machen, ohne dass ich das Gefühl habe, absolut die Kontrolle zu verlieren oder so. Und ich glaube, das ist was von dir, also von, ich denke für mich, dass ich da auf einem richtig guten Weg bin und in einer Position, in der Psychotherapie auch mehr Anknüpfungspunkte hat als vorher. Oh ja. Einfach durch die Möglichkeit, dass du richtig zuhören kannst und dass du tatsächlich wirklich aufnahmebereit bist für das, was dir gesagt wird. Und nicht nur im Sinne von so aufmerksam, dass man den Imperativ hört, der vielleicht noch nicht mal gesagt wird, aber dass du, ich habe sonst immer, saß ich da und habe aufgenommen, okay, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und jetzt bin ich in der Therapie und denke, was könnte ich machen? Was empfinde ich gerade wie und wo? Und was könnte ich machen? Und ich höre, dass meine Therapeutin halt wirklich gar nichts von sich über mich sagt, sondern dass sie mich für mich übersetzt und das ausspricht. Das ist ein ganz anderes Denken und es ist auch ein ganz anderes Funktionieren in der Therapie. Wie ist das bei euch? Ihr habt jetzt gerade so, oh ja, es verändert sich in der Therapie, gesagt. Also denke ich, ihr kennt das.
Ja.
Ihr merkt das gerade auch.
Also ich fand eh, dass du das gerade auch auf eine Art ausgedrückt hast, da können wir einfach mitgehen, weil genau so ist es. Also wir spielen schon auch ein bisschen damit und es ist für uns auch was, das ist gar nicht in der Therapie aufgekommen, dass wir da jetzt irgendwie mal wieder irgendwas machen müssen, sondern auch eher für uns so ein Ausprobieren. Ne, auch das Café ist ein Ausprobieren. Oder wir sind, glaube ich, wir sind so ein bisschen an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen impulsgesteuert. Wir mögen unsere Küche sehr gerne morgens. Also wir finden die morgens schön. Und haben dann manchmal dieses, ah, wir machen Frühstück, ah, wir setzen uns jetzt mit dem Teller aber einfach in die Küche, was wir normalerweise nicht machen. Wir essen eigentlich an einem anderen Ort in der Wohnung. Und ähnlich wie ihr, genau, es könnte was auslösen. Das hat für uns früher oft Panikattacken ausgelöst. Bestimmte Konstellationen oder Situationen in Räumen. Und jetzt können wir plötzlich wahrnehmen, da ist, also wir mögen die Küche halt, weil da im Hof ein Baum steht, durch den die Sonne scheint und dann gibt es so ein Schattenspiel und man hört das Rauschen dieser Blätter und die Geräusche im Innenhof von den ganzen offenen Fenstern und so. Das hätten wir früher so gar nicht formulieren können. So, da war Raum und Stress, das waren die beiden Wahrnehmungen, die wir hatten. Und in der Therapie ist es ähnlich, wie ihr es gerade beschrieben habt. Wobei ich glaube, wir machen, also unsere Form der Kommunikation in der Therapie ist einfach eine andere. Und wir haben aber jetzt festgestellt, dass wir gar nicht selber ganz gezielt mit einem Plan gesagt haben, irgendwie das sind jetzt so die nächsten Themen für uns, sondern dass aber eben auch das entsteht, dass wir nicht mehr genau hinhören, was wird da jetzt gesagt, was ist da jetzt erwartet, was, ne, was müssen wir jetzt als nächstes machen, damit es uns irgendwie besser geht oder anders oder damit das aufhört oder so, sondern wir so ein bisschen fischen gerade. Also es tauchen so Dinge auf und dann gucken wir uns die erstmal an. Früher, wir hatten das ganz oft, wenn wir in einem Moment was wiedergeben konnten. Dann waren wir aber sehr sicher, das wissen wir in 10 Minuten nicht mehr. Wir können da in 10 Minuten nicht mehr drauf zugreifen. Und das geht inzwischen. Nicht immer, aber oft genug ist es so, dass uns Themen gerade durch die Woche begleiten. Dass wir da mal irgendwo drüber nachdenken, dann irgendwie merken, ah, jetzt taucht es gerade wieder auf, wir gucken da nochmal hin oder wir fügen da noch einen Gedanken hinzu. Dann verschwindet es wieder, weil doch Stress, weil doch irgendwie kurzfristig auch ein Funktionsmodus, was auch immer. Und dann sind wir in der Therapiesituation und können das aber alles wieder rausholen. So ein bisschen, als ob wir so einen Turnbeutel hätten, den wir neuerdings mit uns rumschleppen und von dem wir auch noch wissen, dass er da ist. Das ist das Wichtige daran, weißt du? Und dann da irgendwie in der Therapie sitzen, ach ja, stimmt, da war ja was. Und dann aus diesem Turnbeutel so Zeugs rausziehen und sagen, ah ja, das und das. Und uns dann das angucken und sagen, oh krass, das ist spannend. Das konnten wir vorher so nicht. Für uns hat Therapie selten aus so Draufsichten oder so bestehen können. Sehr selten. Und deswegen waren wir so, ah ja, das stimmt und das verändert was und das macht für uns Therapie nochmal sehr anders. Und
Verändert es auch euer Gefühl dafür, welche Dinge in die Therapie müssen oder sollten oder könnten?
Auf jeden Fall, also weil wir wirklich gerade aktuell auch, wir können ja so ein bisschen umreißen. Bei uns geht es in der Therapie gerade letztlich so ein Stück weit um so eine Mischung aus, wer sind wir eigentlich und wo kommen wir her? Also wirklich auch, ne, wo sind unsere Wurzeln? Wo sind wir eigentlich aufgewachsen? Und aber auch, wer sind wir denn eigentlich jetzt? Also mit welchen, also ne, zum Beispiel mit welchen Symptomen haben wir denn eigentlich zu tun und warum? Und das klingt vielleicht für andere wirklich komisch, dass wir nach 15 Jahren Traumatherapie plötzlich sagen, warum ist das denn so? Aber wir können das jetzt und das konnten wir 15 Jahre lang, haben wir nur hingenommen, dass alle gesagt haben, nee, du bist komplex traumatisiert, deswegen ist das halt so. Ah ja, okay, dann gib mir den nächsten Skill, dann lass mich das lernen, dann muss ich das noch machen, dann muss ich das noch machen. Und das ist gerade anders. Und diese aus uns selbst heraus uns mit Themen beschäftigen, das ist neu und das ist aufgrund dieser Veränderung für uns, glaube ich, jetzt dann, es fängt gerade an, möglich zu werden. Also es ist, ne, es ist ja auch nicht, oh, jetzt ist es so, sondern ja.
Ja. Ich merke das bei mir auch. Und bei mir ist es so, dass ich gerade eher merke, dass bestimmte Sachen dann, dass ich sie dann nicht mehr in die Therapie bringe, weil ich das zunehmend das Gefühl habe, ah, okay, warte, hier brauche ich gar nicht mehr Hilfe zu verstehen, was los ist. Und hier brauche ich auch keine Hilfe dabei, diese Zustände als Reaktion zu verstehen oder irgendwie so. ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir, also da, das war das Letzte, wo ich das sehr deutlich gemerkt habe, wir hatten einen Termin in der Kinderwunschklinik und ich wusste auch, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einen Zustand switche, der dafür sorgt, dass ich keine selbstbestimmten Entscheidungen treffen kann, weil ich einfach die Informationen nicht habe und den Bezug zu mir selber nicht herstellen kann, die ist sehr hoch. Und das war dann in der Situation auch tatsächlich so. Also das, wir hatten den Beratungstermin und ich bin so umgeswitcht in so einen Zustand von Ja sagen und zustimmen und irgendwie, ja, mitmachen. So, ne? Einfach, ja, möglichst glatt, möglichst einfach, möglichst problemlos hier durchflutschen. So. Und ich habe das gemerkt, ich stand so ein bisschen neben mir und habe mich dabei beobachtet und habe das so durchziehen lassen. Hatte aber auch das Gefühl, ich könnte jederzeit zurück. Also ich könnte jederzeit in mich selber rein, wenn ich wollte. Das wollte ich aber in dem Moment nicht. Und in dem Moment war mir auch sehr, sehr klar, das passiert jetzt gerade, weil das alles zu viel ist. Ich bräuchte eigentlich was anderes. Aber jetzt in dieser Situation geht das nicht anders. Und dann hatte ich auch wirklich so einen Moment von, dann muss ich auch nicht anders sein. Wenn das jetzt nicht anders geht, dann ist es auch unnötig, dass ich mich jetzt anstrenge, das zu verhindern. Das war jetzt natürlich ein Zustand, der einfach, der den Ausgang der Situation günstig beeinflusst hat, ne? Ich glaube, wenn ich in einer Situation, in der meine Selbstbestimmung noch wichtiger gewesen wäre, dann wäre das alles vielleicht ein bisschen anders gelaufen. So war ich ja sicher. Also ich war in einem fremden Umfeld, aber ich war nicht in einem prinzipiell unsicheren Umfeld. Da waren erwachsene Menschen, die haben mich als erwachsene Person gesehen und behandelt. Mein Partner war da. Und wenn ich verschütt gegangen wäre oder wenn ich in Gefahr geraten wäre, hätten das sehr viele Menschen gemerkt. Und so hatte ich das Gefühl, okay, dass ich jetzt hier gerade umswitche, hat was damit zu tun, dass mein auf Überleben getrimmtes Gehirn versucht, mich zu schützen. Das kann diese Sicherheitsgefühle, die reale Sicherheit, die besteht in diesem Umfeld, gerade nicht wahrnehmen. Und da kann es auch anders nicht drauf reagieren, als so wie jetzt. Und dann ist es okay. Dann ist es das Sicherste für mich. Dann ist das jetzt gerade das, was am besten funktioniert. Und dann machen wir das. Und so hat sich für mich sehr deutlich so eine Situation entwickelt, in der ich kurz ein bisschen auseinanderging, so ein ganz bisschen Dissoziation entstanden ist, die geholfen hat, die Situation auf eine Art zu überstehen, dass ich da gut durchkomme. Und dann sind wir aus der Praxis rausgegangen und ich habe das ganz bewusst gemacht, mit jeder Treppenstufe, die wir runtergehen, aus dieser Praxis dann raus, habe ich mir so vorgestellt, gehe ich jetzt Schritt für Schritt auch wieder in mich rein und in die Situation, dass ich mit meinem Mann nach Hause fahre und wir nochmal durchsprechen, was jetzt gerade war. Also ich habe mir auch so gleich dann so eine Tür geöffnet, sofort zu verarbeiten und meine Eindrücke abzugleichen mit meinem Partner. Und das war jetzt so rückblickend, denke ich, ja, das war eine dissoziative Episode, aber die war nicht so ängstigend und unerklärlich und für mich auch im Gefühl unkontrollierbar, dass ich sie in die Therapie mitnehmen muss und damit zum Problem erklären muss, sozusagen. Mhm. Und das finde ich ganz cool und habe das irgendwie auch als Fortschritt für mich verbucht. Ich finde das ein Therapieerfolg, wenn ich Dinge in der Therapie nicht mehr besprechen muss, um sie zu verstehen und um sie für mich einzuordnen.
Ja, ich fand, das fing schon viel früher an, weil du hast ja auch schon gesagt, du hast eine Routine für so eine Situation, wieder kommt ein neuer Ort. Und obwohl du die Routine nicht umsetzen konntest, ich finde, es klang aber trotzdem so, ob allein das Wissen darum dich trotzdem dir dazu verholfen hat, zu sagen, ah, okay, ich kann das jetzt, das geht hier jetzt gerade nicht, und trotzdem stelle ich mich auf etwas ein. und ich habe Dinge, die ich eigentlich gerne mit der Situation machen würde, aber ich bin nicht darauf angewiesen, ich kann die Situation halt, ne, ich kann die Situation trotzdem umsetzen, auch wenn ich meine Routine dazu nicht umsetzen kann.
Ja, ich würde das nicht als Routine bezeichnen, sondern als Enthinderungsmaßnahme.
Ja, oder ja.
Aber das ist sowas, ne, das ist so Kompensation, die ich gewohnt bin. Also, ne, das ist so, neue Orte zu besuchen. Ich vermeide das. aber das war jetzt so eine Situation, wo irgendwie klar war, okay, du musst das jetzt kompensieren. So, das geht jetzt einfach nicht. Aber ja, schon vorher habe ich das so ein bisschen angebahnt.
Und das andere, ich dachte halt gerade, wir für uns denken, und ich glaube, das ist schon, ist einfach auch so, Dissoziation haben unsere Systeme gelernt. Das ist ein Teil von uns. Dissoziation wird wahrscheinlich immer eine mögliche Stressreaktion bleiben. Ne, du hattest Stress in diesem Praxisraum und der Stress hat etwas ausgelöst und du konntest aber in der Situation bemerken, ich dissoziiere gerade, du konntest das so ein bisschen eingrenzen, ne, sagen, okay, es ist wegen der Situation und dich ja in dem Moment eigentlich schon wieder auch ein Stück weit verorten und dann hast du sogar noch, als du aus der Situation rausgegangen bist, quasi dich, also ne, dich, also von der, also die, die, das, die Dissoziation wieder runterfahren können. Oder versucht, dich deinen Abstand wieder reinzukriegen oder wieder bei dir anzukommen. Also wieder, ne, wieder, wieder zu dir zu kommen. Genau, und dann hast du gerade auch eben einfach gesagt, genau, und das war nichts, was ich mit in die Therapie mitnehmen muss, weil es keine Not auslöst, weil es keine Bedrohlichkeit hat, weil es keine Fortsetzung von etwas war, sondern es war eine Situation, es gab eine Reaktion in der Situation.
Ja.
So.
Und ich finde das so, für mich ist das so wertvoll, weil ich das Gefühl habe, okay, es gibt also auch Dissoziation in meinem Leben, die, ja, sie ist traumabedingt. Ich meine, klar, das ist eine gynäkologische Praxis und ne, Intim und Sex und bla. Also, ne, das ist ja einfach Triggerpotenzial 3000 in alle Richtungen. Aber es ist halt irgendwie in der Situation, so wie ich mich darauf vorbereitet habe, so wie ich das handeln konnte, gab es endlich eine Grenze zwischen, und auch eine innerhalb meines dissoziativen Modus. Ich meine, ich bin der alltagsfunktionale Zustand sozusagen. Aber es gab für mich in dieser Dissoziation endlich eine Grenze zwischen der Dissoziation, die mich in so ein kindliches Chaos stürzt und der Dissoziation, und also die alltagsfunktional ist und die auch Menschen ohne das erleben. Da gab es für mich endlich so ein Gefühl von, okay, das hier ist, das ist normale Dissoziation, sozusagen. Und die Möglichkeit zu merken, okay, das ist überhaupt keine Trauma-Dissoziation in dem Moment. Und das finde ich für mich so wertvoll, weil ich häufig das Gefühl hatte, mein Leben ist von Trauma bestimmt. Und das ist es aber nicht. Und das war immer was ich wusste, weil ich viel dazu gelesen habe und viel Theoriewissen dazu habe. Aber jetzt kommt auch das subjektive Erfahrungs- und Empfindungswissen dazu. Das sind jetzt so die assoziativen Brücken, die bei mir entstehen, ne? Ich weiß manchmal nicht genau, okay, entferne ich mich jetzt gerade von meiner Patientenrolle? So, nach dem Motto, kann ich jetzt unterscheiden zwischen krankhafter Dissoziation oder nicht? Das weiß ich gerade noch nicht so genau, aber ich habe das Gefühl, dass ich mich darin verbessere, zu merken, wann ist ein Erleben so konsistent und so kontinuierlich triggerbehaftet, dass es mich darauf hinweist, hey, hier wird immer wieder eine traumatische Situation abgespult oder so, oder nicht. Und das ist eine Unterscheidung, für die ich immer TherapeutInnen gebraucht habe vorher. Das konnte ich einfach selber nicht unterscheiden, welche Dissoziation ist normal, in Anführungsstrichen, und welche passiert aus einer Triggerreaktion heraus. das, ja, finde ich super. Hätte ich auch gerne früher gehabt irgendwie. Aber jetzt, wo ich merke, dass ich es kann, dass ich es spüren kann und dann auch so mitbestimmen kann, ist richtig toll und ermutigend irgendwie auch.
Mhm.
Zumal man sich ja irgendwie immer fragt, ihr habt jetzt gesagt, ihr seid 15 Jahre in Traumatherapie, wir sind ja auch schon 12, 13 Jahre in Therapie. Wir müssen uns ja regelmäßig fragen, hat das noch Sinn, hilft das noch, was bewirkt es noch, Therapiestunden zu machen und darüber zu, also dazu zu arbeiten und so. Und dann solche Momente zu haben und zu merken, die zeigen mir das dann. Okay, ich kann jetzt das. Ich kann jetzt auch mal kurz sitzen und akzeptieren, dass mein Gehirn verarbeitet, wenn es sich sicher fühlt. Und ich kann akzeptieren, dass mein Gehirn mich sichert und schützt, wenn es zu stressig ist. Und beidem kann ich mit einer grundlegend ruhigen, akzeptierenden Haltung begegnen als etwas, das für mich da ist und nicht gegen mich. Das ist schon ganz cool.
Eigentlich gibt es mir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. nee, ist einfach so. Wir haben gerade nochmal gemerkt, während wir euch zugehört haben, was es für uns eigentlich ist. Und ich glaube, wir fangen an, Grenzen für uns überhaupt wahrnehmbarer zu machen. Also nein, das ist falsch. Wir machen die nicht wahrnehmbar, wir nehmen sie eher wahr oder wir vermuten sie. Also auch wenn wir da in dem Café sitzen, ich glaube, das Ding da drin ist dieses, es gibt irgendwie eine Grenze da drin. Dieser Moment des Sitzens führt halt nicht zu noch mehr Entgrenzung. Oder eben auch im Alltag zu merken, es gibt unterschiedliche Abschnitte im Alltag, es gibt, wir können Situationen verlassen, ne? Also das ist ja, das hast du im Funktionsmodus alles nicht, du hast nie die, wir hatten nie das, oder wir, ja, wir hatten nie das Gefühl, wir können eine Situation verlassen. Das fand ich immer eine sehr seltsame, also das ist einfach ein Konstrukt, was für uns auch nicht nachvollziehbar war.
Ja, das muss man erstmal.
So, aber erklär das mal einer Person, dass das für dich sich nie so anfühlt, weil, genau, dein Körper einfach 24/7 im Funktionsmodus bleibt, da hört nichts auf und da fängt auch nichts neu an. Und jetzt gibt es aber die Situation, da wechselt etwas und es macht keinen Stress, sondern es macht eher ein, oh gut, dass das jetzt vorbei ist und jetzt einfach nur erstmal nach Hause fahren. Crazy. Also wirklich.
Crazy shit.
So. Ja. Wir werden unruhig, was ein bisschen lustig ist, weil wir gerade sehr lange über Funktionsmodus reden und wir merken, wir haben ein sehr großes Bedürfnis, rumzuwuseln in der Wohnung. Das ist, glaube ich, bei uns, ne? Das ist bei uns dann. Natürlich kommt da auch Verunsicherung. Und ich glaube, wir können das inzwischen
auch. Weil ihr jetzt den Podcast aufgenommen habt, oder?
Nicht, weil wir die Podcast aufgenommen haben, sondern weil wir, das geht uns ja schon öfter so in den Gesprächen, gerade mit euch, dass wir Dinge benennen, über die wir so konkret eigentlich nicht so oft uns austauschen und schon gar nicht das auch noch aufnehmen. Und so uns selbst da drin ja auch so ein bisschen mitbekommen oder uns selbst quasi auch ein Stück weit zuhören, ne? Und ich glaube, das ist jetzt gerade so ein, aber bevor jetzt doch noch was passiert, lass uns doch mal einfach eine Runde was tun. Und das ist auch okay. Ich finde, wir dürfen auch, ne, wir dürfen auch sagen, also so ganz sicher sind wir uns noch nicht. Wir machen jetzt doch mal lieber noch eine Runde Funktion. Modus. Und.
Naja. Es ist ja auch Samstagnachmittag.
Meinst du, es ist eine gute Zeit für Funktionsmodus?
Nee, ich glaube, es ist eine gute Zeit für Aktion und die halt mit sich selbst ist. Also das, so, wir hatten heute auch so einen Samstag, der, eigentlich wollten wir heute Vormittag zu so einem TÜV-Mann fahren, der so TÜV für Wohnwagen macht. Das hat dann nicht geklappt, weil es hier wahnsinnig geregnet hat und das die Lunge so beeinflusst. Und so kam es dann, dass wir einen Vormittag hatten, der dann daraus bestand, okay, alles klar, wir waren die Woche jetzt krankgeschrieben und hatten schon irgendwie viel Zeit mit uns allein. Was machen wir denn jetzt? Außer ein absurdes Frühstück, für das wir länger kochen müssen und sauber machen und so. Und jetzt ist es irgendwie, wir hatten wenigstens den Leuchtturm mit dem Termin für euch. Wir sind dadurch jetzt nicht so komplett versagt. Wir haben zwei Kekse gebacken, die wir jetzt gleich beim Spielen futtern werden. Und irgendwie ist das, finde ich, immer so ein, wenn man gerade nichts zu tun hat, ist das so ein Zeitpunkt halt, mal nichts zu tun. So. Vielleicht ist es auch ein Raum für Bedeutungslosigkeit. Im Sinne von Sachen machen, die nichts sein müssen.
Wir enden dann jetzt sehr philosophisch, weil auch diese Dinge sind ja nicht bedeutungslos.
Ja, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier einfach nur bin, dann bin ich ja einfach nur. Und das muss nichts bedeuten. Das ist jetzt das ist ja kein Protest oder keine Aussage in dem Sinne. Oder ein Angriff auf irgendwen. Ich bin einfach nur da. Und das zu merken, finde ich sehr wertvoll. Weil ich das halt sonst auch nicht oft habe. So, wenn ich arbeite, dann bin ich Arbeitshanna. Denn hat, wenn ich nichts tue, eine andere Bedeutung. So in der Arbeitszeit.
Das stimmt.
Das meine ich. Naja, so, lass uns Schluss machen. Ich habe eine kurze Hausmeisterei für viele Stimmen noch. Mhm. Und zwar findet im August kein Treffen statt. Das kann ich einfach nicht leisten. May sind noch nicht da und sie werden wahrscheinlich auch irgendwie erst im September wieder da sein und dann können. Und ich will das so, wie wir es jetzt gemacht haben, erstmal nicht machen. Also diesen Monat findet kein Treffen statt. Ich muss das irgendwie alles erstmal planen und klären. Und ich habe ja gerade gesagt, ich bin krankgeschrieben. Und bis das weg ist, muss ich jetzt erstmal... Das dauert und ich brauche Zeit und Raum und Gedanken. Ich brauche Zeit, mal nichts zu sein und niemand zu sein. Und deswegen findet das erstmal nicht statt. Und genau. Das tut mir leid, da müsst ihr jetzt aber gerade mit Leben, anders kriegen wir das nicht hin. Punkt. Hey. René.
Ja.
Ihr fahrt ja jetzt weg. Das heißt, die nächste Folge ist dann vielleicht mit Felice oder Vielfalt. Das müssen wir mal schauen, wer von beiden Zeit hat. Ob Felice dann schon wieder da sind, richtig? Ich glaube, die haben morgen oder heute ihren letzten Tag auf der Tour.
Genau, die kommen wieder, wenn wir losfahren.
Ah ja. Ja. Tada! Also wird es nichts mit dem sommerlichen Dreier-Podcast, aber vielleicht kriegen wir es ja noch mal hin dieses Jahr.
Wir haben ja noch den ganzen Herbst, also wir sind ja in 4 Wochen wieder zurück.
Oh ja.
Und dann ist ja immer noch Zeit.
Ja. Na gut, schauen wir mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.